Guten Morgen, liebe Gemeinde. Der Predigttext heute Morgen wiederum aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, ein Abschnitt aus der sogenannten Bergpredigt Jesu. Und ich lese uns zunächst einmal die Verse 25 bis 34. Also, Jesus sagt: Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch das Übrige alles dazu geben. Vielleicht mal so weit. Das Leben ist mehr. So könnte die Überschrift lauten über das, was ich zu sagen habe. Und was ich sage, das beschreibt den Weg von dem, ich sag mal, menschlichen Machbarkeitswahn hin zu kindlichem Gottvertrauen. Denn diesen Weg möchte Jesus uns führen. Und vielleicht ganz besonders eben, wenn wir das hören an diesem Tag, wo wir Erntedank feiern und eben auch gleichzeitig dieser Feiertag, der Tag der deutschen Einheit. Ich will mal so beginnen. Die Erde ist doch fruchtbar. Das sehen wir hier heute Morgen ganz besonders eindrücklich und damit mal verbunden der Dank noch an die Damen um Anne Rowe herum, die das so wunderbar wieder gestaltet haben, dass die Erde fruchtbar ist, das wird deutlich an unseren Erntegaben. Wenn wir morgen wieder in die Supermärkte gehen, wird uns das deutlich, ja, unsere Erde ist fruchtbar. Wenn wir, das habe ich auch einmal gemacht in meinem Leben, in eine Großmarkthalle gehen, so morgens um 3:30, dann werden wir sehen, wow, unsere Erde ist wirklich fruchtbar. Und man kann auch sich mal das, die Getreidebörsen unserer Welt anschauen und wird feststellen, unsere Erde ist fruchtbar, unsere Erde hat genügend Nahrungsmittel. Die Welthungerhilfe, das darf ich mal als Zitat kurz erwähnen, oder ist ein bisschen längeres Zitat, Welthungerhilfe, die schreibt, rein rechnerisch stehen heute jedem Menschen täglich etwa 2700 Kilokalorien zur Verfügung. Jeden Menschen. Die Nahrung, schreiben Sie weiter, reicht aus, um die Weltbevölkerung von etwa 6,5 Milliarden Menschen gut und angemessen zu ernähren. Das Problem ist die ungleiche Verteilung. Überschussproduktion in den reichen Ländern, mangelnde landwirtschaftliche Erträge in einigen Entwicklungsländern, Tendenz sinkend. Doch auch in den ärmeren Ländern hat sich die Ernährungssituation insgesamt verbessert und wird dies auch in den kommenden Jahren weiter tun. Denn mit der fortschreitenden Urbanisierung, also der Verstädterung, steigen weltweit Durchschnittseinkommen und vorhandene Kilokalorien pro Person. Die Nahrungsmittelpreise fallen. 2015, so schreibt es die Welthungerhilfe, wird deshalb jeder Mensch über voraussichtlich 200 Kilokalorien mehr pro Tag verfügen als noch 2006. Zitat Ende. Unsere Erde ist fruchtbar. Und da können wir festhalten an diesem Morgen, dass Gott diese Erde wunderbar geschaffen hat. Und Gott ist in der Lage, das Überleben dieser Erde zu sichern. Gott sorgt für die Menschen dieser Welt. Das ist doch schon erstaunlich, das zu hören. Vielleicht sogar für manchen unglaublich. Aber es ist zugleich auch Bestätigung dafür, was Gott schon einem Noah verheißen hat. Nämlich, er hat verheißen, nachzulesen, Genesis 8, Vers 22, solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Das ist Gottes Zusage an Noah. Und diese Zusage hat Gott eingehalten bis zum heutigen Tag. Sagen jedenfalls die Zahlen der Welthungerhilfe. Und das ist doch erstaunlich, oder? Gott sorgt für diese Welt. Die Erde ist fruchtbar. Allerdings, darauf weist ja die Welthungerhilfe auch hin, und wir haben in diesen Tagen wieder vielleicht im Zusammenhang mit sogenannten Millenniums-Entwicklungszielen gehört, dass es eben noch nicht gelungen ist, dass alle auf dieser Welt ausreichend zu essen haben. Es ist noch kein Ausgleich da zwischen Reich und Arm, zwischen Nord und Süd, und über die Wege dahin wird immer noch heftig debattiert. Wir als Gemeinde, wir sehen uns da auch in Verantwortung genommen. Und wir haben ja auch in den vergangenen Wochen und werden das auch in den nächsten Wochen auch besonders, denke ich, eindrücklich nochmal hören, haben uns da hineinrufen lassen von Gott in diese Verantwortung, etwa in Haiti, indem wir eben Johannes und Luise Schürer unterstützen, oder in Kenia, Markus und Zufan Haptetion, oder eben auch in Indien einen Louis und eine Ulrike Kern gehört und sehen es auch, wie dort vor Ort Not gelindert wird, leibliche Not auch gelindert wird. Kerns kommen jetzt, oder Louis ist schon wieder da, seit letzter Woche in Deutschland. Er besucht alle seine Unterstützer, aber er sucht nicht nur seine Unterstützer auf, sondern er predigt auch zu seinen Landsleuten, die es hier in Deutschland reichlich gibt. Er predigt ihnen das Evangelium. Ja, warum macht er das eigentlich? Ja, weil er weiß, es geht ja nicht nur darum, für das leibliche Wohl zu sorgen, dort im fernen Indien, sondern eben auch die Menschen und eben auch seine Landsleute, zu denen er sich besonders gerufen weiß, sie geistlich zu versorgen. Dann lernen wir das sogar von unseren Missionaren, können es lernen. Es geht ja nicht nur darum, dass die Menschen essen und trinken und Kleidung haben. Es geht um mehr. Leben ist mehr. Jesus sagt das schon, Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem, was Gott spricht. Und das gilt es weiter zu sagen. Und hier nun das ganz Erstaunliche, das Jesus sagen kann: An Erntedank könnt ihr das von Tieren und Pflanzen lernen. Ist schon ein merkwürdiger Gedanke, dass er sagt, wir können was von dem lernen, was jetzt hier vorne so aufgebaut ist. Liebe Kartoffel, ich danke dir, von dir kann ich was lernen. Liebe Blume, ich danke dir, von dir kann ich was lernen. Liebes Vöglein, jetzt haben wir keine Vöglein hier, sind alle weggeflogen, aber liebes Vöglein, ich danke dir, von dir kann ich was lernen. So einfach. Was können wir lernen in dieser Hinsicht? Von den Tieren und Pflanzen. Da will ich uns mal drei Dinge weitergeben, die wir lernen können von den Tieren und Pflanzen. Das Erste, was Jesus sagt, das können wir von den Vöglein lernen, die, wie gesagt, jetzt schon weggeflogen sind. Von den Vöglein sagt er, könnt ihr lernen, säen und ernten ist nicht alles. Oder ich könnte es auch anders sagen, kaufen und verkaufen ist nicht alles. Oder Produktion und Konsum ist nicht alles. Der Mensch ist mehr als Produzent und Konsument. Ich bin nicht nur dazu da in dieser Welt, um Geld zu verdienen und Geld auszugeben. Gott hat viel mehr mit uns vor. Und das zeigt er eben an den Vöglein, die eben säen nicht und ernten nicht und werden trotzdem von Gott versorgt. Vielleicht ja noch ein kleiner Zusatzgedanke dazu. Die Vöglein, die lehren uns, dass man Gott loben soll. Ja, das können sie. Dazu sind sie da. Dazu singen sie wunderbar jeden Morgen. Vielleicht hören wir es ja noch, wenn wir morgens aufstehen. Das können wir lernen. Säen und ernten ist nicht alles. Das Zweite, was wir lernen können, auf Gott ist Verlass. Ich sehe darin immer wieder eine Herausforderung, auch in meinem ganz persönlichen Leben, aber auch für uns als Gemeinde. Und zwar deshalb, weil ich glaube, wir leben in einer Welt, die geprägt ist von diesem, was ich gesagt habe oder genannt habe, menschlichen Machbarkeitswahn. Alles ist machbar, wir müssen es nur gut genug planen. Und dann planen wir und verplanen uns und unsere Zeit und was wir alles planen können. Und auch das, sagt Jesus, können wir lernen. Es muss nicht alles geplant werden. Gott, die Tiere und die Pflanzen, die Vöglein und die Feldblumen, die planen nicht. Und Gott sorgt dennoch für sie. Und es ist die Gefahr des Machbarkeitswahns, deshalb ja auch Machbarkeitswahns, zu denken, wenn ich nur für alles plane und mache, dann wird das alles schon gelingen. Und dann ist mir meine Frage, ja, was muss passieren, bis Gott uns daraus, aus diesem Wahn herausführt? Und vielleicht sind es ja gerade diese Länder, die ich schon genannt habe, Haiti, Kenia, Indien, die viel besser gewappnet sind gegen diesen menschlichen Machbarkeitswahn. Weil sie eben auch viel stärker von Naturkatastrophen, Erntekatastrophen und so weiter heimgesucht werden. Auf Gott ist Verlass. Und noch ein drittes, was wir lernen können von den Vögeln und von den Blumen. Gott hat sogar Sinn für Schönheit. Gott sorgt nicht nur für das Nötigste oder das Notwendige. Ich will es mal so formulieren, Gott ist doch kein Gott der Billigprodukte, Gott ist kein Plastikgott. Ja, dass man sagen könnte, das Einfache, das genügt. Ja, Gott ist ein Künstler, Gott liebt die Farben und die Formen. Und vielleicht auch mal so gedacht, ja, dass man nicht einfach sagt, ach ja, das genügt schon irgendwie. Für sich oder auch für die Gemeinde, ach, das genügt, so basic, das reicht. Das gibt es bei Gott nicht, so diese Formulierung, das tut's. Ja, das tut's. Nein, Gott ist verschwenderisch. Gott ist ein Künstler. Gott ist ein Gott des Reichtums. Und vielleicht bei diesem Stichwort Künstler daran gedacht, es gibt Menschen, die in diesem kindlichen Gottvertrauen leben und damit zu Lebenskünstlern werden. Und ich wiederhole mich hier an dieser Stelle, aber ich wiederhole mich gerne. Ich möchte nochmal hinweisen auf eine Frau, die mich in den letzten Wochen immer wieder herausfordert, weil sie eben das mit ihrem Leben illustriert, was Jesus hier in Matthäus 6, Vers 33 sagt. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, und dann wird er euch das Übrige dazugeben. Dann wird er für euch sorgen. Dann wird sich herausstellen, dass Gott ein Gott ist, auf den Verlass ist, und dass Gott ein Gott ist, der ein Künstler ist und aus euch Lebenskünstler macht. Das ist ein Büchlein von Elisabeth Seiler, einer Frau, die lebte von 1889 bis 1974. Da starb sie dann im Alter von 85 Jahren, eine Lebenskünstlerin. Sie war Missionarin. 1923 ist sie von der Liebenzeller Mission ausgesandt worden nach China, und sie beschreibt in diesem Büchlein, was sie dort an Wundern mit Gott erlebt hat. Und wenn man genau hinschaut, dann ist ihr Lebensweg eigentlich schon von jungen Jahren an von Wundern Gottes gesäumt. Ich habe mal die Bücherkiste gebeten, 3 Exemplare vorrätig zu halten. Ich weiß nicht, ob vielleicht schon nach dem ersten Gottesdienst jetzt welche verkauft worden sind. Das war jedenfalls meine Idee, dass man sie kaufen kann und einmal nachlesen kann, was diese Frau erlebt hat. Und wie also ihr Leben das illustriert, dass auf Gott Verlass ist, wenn man sich zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit müht. Ich erzähle mal so zwei Dinge aus ihrem Leben. Das eine war, und das ist schon ein Kuriosum, als sie ausgesandt werden sollte, da war sie schon 32 Jahre alt, und die Missionsleitung hat ihr gesagt, liebe Elisabeth Seiler, es tut uns leid, du bist zu alt. Wir senden nur Missionare, Missionarinnen aus, die höchstens 30 Jahre alt sind. Du bist zu alt, 2 Jahre zu alt. Und dann kam es ihr so in den Sinn, dann hat sie zu der Missionsleitung gesagt, ach, das macht doch nichts, dann komme ich in 2 Jahre wieder, von heute an werde ich jeden Tag einen Tag jünger. Sie hat nachher gedacht, was für ein blöder Gedanke, wieso habe ich das gesagt? Und dann ist das Erstaunliche passiert, in den nächsten Wochen sind Menschen auf sie zugekommen und haben gesagt, Elisabeth, was ist denn mit dir los? Es scheint uns so, als würdest du jeden Tag jünger werden. Und nach 2 Jahren, glaubt es oder glaubt es nicht, ist sie ausgesandt worden. Das war sozusagen ihr 30. Geburtstag. Unglaublich, oder? Als sie dann in China war, sie ist 1923 nach China gekommen, das war eine Zeit geprägt von Hungersnot und sie hat in einem Waisenhaus mitgearbeitet. Und natürlich in einem Waisenhaus, kann man sich vorstellen, war die Hungersnot noch einmal größer. Sie hatten dort ein Mädchenwaisenhaus und es war eine Zeit, wo man praktisch jedem Mädchen nur wirklich eine Handvoll Reis am Tag hat geben können. Und die Mädchen waren Mädchen, letztlich auch wie unsere Mädchen heute oder auch wie wir heute, die haben gesagt, irgendwann nur Reis, und sind zu der Heimleitung gegangen und haben gesagt, wir würden gerne auch mal wieder Fleisch essen. Und die Heimleitung hat mit den Achseln gezuckt und hat gesagt, ihr lieben Mädchen, ihr wisst, wir haben nur noch Reis und das haben wir nicht mal mehr sehr viel, sondern es ist gerade so, dass wir über den Tag kommen. Und die Mädchen haben nicht locker gelassen und gesagt, oh Reis, also immer nur Reis, wir hätten gerne mal so gerne Fleisch. Und dann hat die Heimleitung gesagt, also wenn ihr unbedingt Fleisch haben wollt, dann müsst ihr Gott bitten, dass er euch Fleisch gibt. Und diese Mädchen haben angefangen zu beten. Die ersten Tage ist nichts passiert. Eines Morgens dann Riesengeschrei. Die Heimleitung und auch Elisabeth Seiler, sie schreibt das so, die haben gedacht, was ist jetzt passiert? Also ein Riesengeschrei, ein Riesenjubel, muss ich sagen. Die Mädchen haben gerufen, Fleisch von oben, Fleisch von oben. Und sind alle dann hingelaufen und gesagt, was ist denn passiert? Und man sah da noch im Hof des Waisenhauses saß so ein Greifvogel und er hatte ein Hühnchen in den Klauen. Und er ließ das Hühnchen fallen und schwebte wieder davon. Und die Mädchen hatten ein Hühnchen. War ein bisschen mageres Hühnchen und man hat gleich gesehen, das wird nicht reichen für alle Mädchen. Die Mädchen haben nochmal, um 2 weitere Wochen haben sie nochmal gebetet, nach 2 Wochen nochmal Geschrei, nochmal Jubelgeschrei. Ihr glaubt es kaum, dieser Greifvogel war noch einmal da und hat noch ein zweites Hühnchen abgesetzt. Kann man alles nachlesen in diesem Buch. Und ein erstaunliches Buch, eine erstaunliche Frau, die sich das so verinnerlicht hat, dass sie gesagt hat, ich will alle meine Sorgen und Nöte über, wie sie es ausdrückt, oben gehen lassen. Und auf die Weise hat sie herausgefunden, auf Gott ist Verlass. Und ich möchte das gerne lernen. Und das ist die Frage an uns heute Morgen. Wollen wir das auch? Wollen wir das zusammen lernen, weg von diesem menschlichen Machbarkeitswahn hinzukommen zu diesem kindlichen Gottvertrauen? Also nochmal übertragen gesprochen, ich würde auch gerne mal ab und zu so ein leckeres Hühnchen essen, wenn ich immer nur Reis auf dem Teller hätte. Und dann ist ja die Frage, wie gehe ich daran, ja? Will ich selber anfangen, den Hühnern nachzujagen? Will ich mein Geld zusammenkratzen, um mir irgendwann ein Hühnchen kaufen zu können? Oder aber will ich es lernen, auf Gott zu vertrauen, dass ich sagen kann, so wie es eben eine Elisabeth Seiler am Ende ihres Buches sagen kann, Gott die Ehre. Menschen haben gar nicht von meiner Not gewusst. Gott wusste von meiner Not und Gott hat meine Not gesehen und meine Not gelindert. Sie hat Gott an erste Stelle gesetzt. Sie hat gefragt danach, was ist der Wille Gottes? Sie hat sich von Gott rufen lassen, aussenden lassen. Sie hat für Gott gelitten und sie hat Gottes Wunder erlebt. Erntedank, aber ich glaube auch dieser 3. Oktober als Tag der deutschen Einheit können uns genau vor diese Frage stellen. Wollen wir weiterhin einfach planen und machen, auch als Gemeinde planen und machen, oder wollen wir es über oben gehen lassen? Wollen wir nach Gottes Willen fragen? Wollen wir Gott unsere Not ausbreiten und uns dann von Gott überraschen lassen, auf welche wundersame Weise er unsere Not lindert. Ich möchte gerne Wunder erleben. Wunder erleben, ja, in meinem Leben und im Leben unserer Gemeinde. Und Erntedank lädt dazu ein, diesen Schritt auf Gott zu tun. Amen.